So, wir seid wieder im Body Talk Podcast und heute mit am Start Simon Henseler und unser PTO Mr. Consistency Mika Not aus Sydney. Der Junge ist immer noch down under und erholt sich von seinem Erfolg am Wochenende. Wieder ein zweiter Platz, der vierte Podestplatz in Serie. Ich weiß gar nicht, ob es viel krasser geht. Ich glaube nicht. Also ich weiß es, von daher es geht nicht. Aber genau, das ist das, um was es heute gehen soll. Wollongong, PTO, T100 und natürlich auch das unglaubliche Finale von OL Triathlon mit einer neuen deutschen Weltmeisterin Lisa Tertsch. Aber vorab, Simon, hau doch mal raus, wer heute unser Presenter ist und dann gehen wir auch direkt in die Podcast-Episode.
Jawohl, und uns präsentiert heute Koro mal wieder. Also alles für Snacks und Leckeres zwischendurch, da werdet ihr bei Koro versorgt. Thema ist gerade so ein bisschen cozy Herbst, man schaut raus, die Blätter werden gelb und braun und langsam will man sich so ein bisschen einmuscheln in die Decke und da passt natürlich optimal so nice Drinks oder ja was weiß ich, sei es Matcha oder auch Bio-Ingwer-Shot, also so dieses ganze Thema rund um Getränke. Koro hat so einen Golden Drink, wo alles Mögliche drin ist. Oder Lupinenkaffee. Also da kann man sich wirklich austoben. Ich habe tatsächlich auch gestern so ein Chai, Dirty Chai Latte mal probiert, weil Michelle da großer Fan ist. Ich bin ja eigentlich eher immer so Team Espresso und normaler Flat White und Cappuccino. Aber ja, so ein Dirty Chai Latte, muss ich sagen, jetzt, wenn es so ein bisschen kälter ist, kommt echt gut. Und das könnt ihr dort natürlich auch bekommen. Neben dem ganzen Snacks, Nussmusen, Nüssen, Trockenfrüchte, was weiß ich. Also da werdet ihr fündig und glücklich und mit dem Code BUDDYTALK, alles kleine zusammen, bekommt ihr auch noch 5% Rabatt und supportet uns ein bisschen, damit wir das Ganze hier machen können. Also schaut doch mal vorbei und jetzt geht's ab in die Folge.
So, jawohl. Mika. Man, unser Man of the Weekend. Wie geht's dir? Du sitzt hier immer, also eigentlich immer wie alles wie immer, ne? Also du sitzt im Hotelzimmer, du liegst, du siehst sehr entspannt an, du hast kein T-Shirt aus, aber sag mal, wie geht's dir zwei Tage nach dem Rennen?
Jo, viele Grüße aus Down Under. Gerade bin ich echt kaputt, liegt aber gar nicht am Rennen, sondern dass ich gerade 4 oder 5 Stunden schon mit Mama hier in der Stadt unterwegs war in Sydney. Und ey, ich sag's immer wieder, also so gehen und stehen und ja, normale Menschenaktivitäten machen, so ist echt anstrengender für mich, als einfach 5-6 Stunden normalen Trainingstag zu haben.
Normale Menschenaktivitäten.
Ja, halt so Sightseeing-Zeug und dann halt hier mal ein bisschen was essen, dann weiter, dann da nochmal ein Kaffee und sowas. Also schon echt, also echt coole Stadt bisher. Aber ich bin fertig. Morgen leih ich mir hier ein Fahrrad und fahre hier bis mit dem Fahrrad lieber rum zum Sightseeing. Das hat mir jetzt heute erstmal gereicht. Schon coole Sachen gesehen. auf jeden Fall. Vom Kopf geht's mir auf jeden Fall auch gut. Also echt natürlich super happy. Jetzt auch nach dem Rennen wieder und ja, freue mich jetzt hier noch auf ziemlich genau 48 Stunden, bevor es dann ja nach Deutschland geht, aber auch darauf freue ich mich jetzt eigentlich auch schon ein bisschen so, ich mag es gar nicht aussprechen, aber so ein bisschen so die Herbst-Vibes und so, wenn ich jetzt so ein paar Fotos sehe, ja, freue ich mich auch schon drauf, wahrscheinlich ist das nach 3 Tagen und der ersten Fahrt dann im Regen auch schon wieder weg, aber also wie gesagt, alles cool und kann es gerade echt genießen.
Ja, am Wochenende war ja schon richtig geil. Also so, ich war auch Auto unterwegs, auf dem Mountainbike und zu Fuß. So gerade die Färbung von den Blättern und so. Ja. Gerade ist richtig geil, was halt gerade kacke ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war in Nürnberg, Simon, aber hier ist es halt einfach Bodenfrost gefühlt am Morgen. Also es hat irgendwie gefühlt schon Minus gerade gehabt die letzten 1-2 Tage. Also tagsüber wird's geil. Und halt diese ganze Färbung, die jetzt gerade so von den Bäumen kommt. Aber ich meine, wie du schon gesagt hast und vermutet hast, Mika, das ist ja leider immer nur so ein Zustand für 1 bis 2 Wochen. Und dann hast du wieder so ein Wirk.
Ich muss sagen, hier in Nürnberg ist jetzt echt auch ein Traum gewesen. Also wir hatten immer so 10 Grad, in der Früh mal so 7, 8. Und dann wurde es aber so im Tag bis 12 Grad und halt Sonne und Ich habe mit Michelle so einen richtig geilen Gravel Ride gemacht am Samstag. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Insta. Wir waren ja auch im Cross Race aktiv mit der Papa Roland Crew.
Oh ja.
Sind alle kurz noch gefahren. Trockener Boden auf so Gras, Radrennbahn. Also das waren richtig geile Vibes und jeder hatte Spaß und Bock. Und dann, ja, rundherum eigentlich echt gerade perfekt, wie man es haben will. So angenehm. Und ich finde ja auch das Geile, dieser Jahreszeitenwechsel, dass man einfach so ein bisschen Abwechslung hat. Also man kann sich immer auf was freuen. So,
Ja.
Sommer ist geil, wenn Sommer ist, aber irgendwann, finde ich, hängen einem die heißen Tage dann auch schon ra zum Hals raus. Dann wird es so ein bisschen kühler, die Blätter werden gelb. Es ist echt so, ja, auch wieder. Ich hatte richtig Bock, so lange Sachen anzuziehen. Also so lange Hose,
Ja.
Buff und keine Ahnung, was weiß ich, Halstuch und so. Also so ein bisschen so Material aufrödeln, weißt du? Dass man halt mit langen Sachen unterwegs ist. Aber gut, also es ist nochmal was anderes, wenn man halt noch Races hat. Da finde ich es dann nicht so geil.
Oh, ja, das stimmt.
Also das wird jetzt dann schon zäh für dich, Mika, das denke ich mal. Aber erstmal noch natürlich Glückwunsch auch nach Down Under. Wieder mega Wochenende und geile Performance.
Ja.
Jo, danke, danke. Ja, mega Wochenende auf jeden Fall. Würde ich sagen, können wir doch direkt mal reinspringen. Weil war ja nicht nur unser Rennen. Da, wie wollen wir es machen? Wollen wir
Ja,
chronologisch
lass.
durchgehen
Nee,
oder?
komm, lass so ein bisschen über dein Rennen noch reden, oder?
Ja,
Also erstmal so
genau.
persönlicher Einblick und danach ein bisschen über World Triathlon, U23 WM, Junioren, Elite, ja. Nee. Kannst es ja mal
Ja,
mitnehmen,
also.
so wie war der Wechsel von, sag ich mal, von deinem anderen Ort da nach Wollongong? War noch irgendwas Spektakuläres oder Kurs
Ja,
anschauen und so?
ja.
Gab es irgendwelche Koalas oder Schlangen auf der Straße oder alles Business
Ja.
as usual.
Ja, also der Trip runter war echt super easy. Ich überlege gerade, genau am Dienstag sind wir runtergeflogen. Ja, nach der Höllenreise von Deutschland nach Australien war halt dann diese 1 Stunde 5, waren wir, glaube ich, im Flugzeug, war halt dann, ja, halt echt easy. Flughafen angekommen, Transfer, wie immer von der PTO halt gut organisiert. Ja, und dann die Tage vorm Rennen unspektakulär aus sportlicher Sicht. Aber schon halt echt cool, einfach vor Ort, so die Stimmung mit den anderen Races. Also es ging Mittwoch Nachmittag war so Flaggenparade von den ganzen Nationen. Und da war ich zufällig da. Also jetzt, ich habe da nicht teilgenommen, aber hab da halt noch trainiert. Und ey, da habe ich erstmal gecheckt, so wie groß das Ganze eigentlich ist. Also ich hatte natürlich auf dem Schirm, dass da auch Age Group WM und sowas ist. Aber ich dachte halt so, okay, in Australien, Age Group WM, ja, puh, mal gucken, wie viele Leute da wirklich hinkommen, aus der ganzen Welt. Aber da war echt schon richtig viel los, auch so an Age Grouperinnen und Age Groupern. Klar, natürlich auch super viele Australier, aber trotzdem war schon beeindruckend, wie viel da los war. Ja, und dann ab Donnerstag, irgendwie Donnerstag 7 oder so morgens, war dann Age Group Olympic Distance, quasi WM ging dann los. Und dann hattest du Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich den ganzen Tag Programm. Dementsprechend auch den ganzen Tag da irgendwie gewuselt in der Stadt. Sobald man so ein bisschen Richtung Downtown gekommen ist, hat man irgendwo Musik gehört, Speaker oder sowas. Ja, und dann, ja, dementsprechend war es jetzt ein ziemlicher Kontrast zu sonstigen T100-Rennen, würde ich sagen. Weil da ist es schon, also ist man gefühlt deutlich mehr abgekappter. Und dann ist halt dieser eine Tag halt dann das Event und dann ist wieder vorbei. Und hier hat es mir eher so ein bisschen mehr Ironman-Vibes gegeben, dass man halt auch andere gerade halt Age-Grouperinnen und Age-Grouper gesehen hat. Und irgendwie hat sich alles natürlicher angefühlt und nicht so künstlich und elitär, würde ich sagen. Weil auch wenn T100 ja die Age-Grouperinnen pushen will, muss man einfach sagen, dass noch funktioniert das ja noch nicht so richtig gut und es ist kein vielleicht so Ironman. Aber hier jetzt, wie gesagt, hat es halt durch die World Triathlon WM echt gut funktioniert. Ja, was der Nachteil davon war, ist, dass wir das mit Abstand schlechtes Hotel bisher hatten. Also das war übelst ätzend. Wir hatten, glaube ich, unser Zimmer so, ja, wie ich wollte es eigentlich nochmal nachmessen, aber ich schätze mal so irgendwas zwischen 12 und 16 Quadratmeter. Und da halt mit dem ganzen Gerödel, mit dem Wettkampfgerödel, was ja immer viel ist, aber auch dann noch dem ganzen Gerödel aus von der Gold Coast. Boah, da war ich froh, dass Mama mit dabei ist und immer gut auch mit Ordnung gehalten hat. Weil sonst, sonst hätte es auch schief gehen können, dass man dann ständig am Suchen ist und sowas. Ja, aber wie gesagt, das war eigentlich der einzige, also das Einzige, was nicht so geil war. Nee, und sonst bei mir. Ich habe mich die ganze Zeit gut gefühlt. Und ich habe mir eigentlich schon vor dem Rennen so gedacht, ich wüsste nicht, was schief gehen soll. Also ich wüsste nicht, wieso es kein gutes Rennen werden soll. Das Einzige natürlich Platten so, aber sonst war ich eigentlich schon sehr selbstbewusst und hab jetzt keine Fehler mehr gemacht. Wusste ja, dass im Training gut lief. Und konnte es dementsprechend genießen. Hab dann mir aber selber auch schon auch ordentlich Druck so gemacht. Ist halt nicht aktiv, aber ich wollte halt einfach unbedingt jetzt auch ein gutes Rennen abliefern. Wie gesagt, ich wusste, dass ich es konnte, und wollte halt unbedingt jetzt auch keine Fehler jetzt noch machen in den Tagen dahin und im Rennen dann selber, weil da hätte sich echt so ein bisschen verschwendet irgendwie angefühlt, weil ich wusste, dass es jetzt einfach eine riesengroße Chance halt ist, nochmal auch den vierten guten Score jetzt halt zu holen.
Warst
Ja,
du
und war. Ja.
so richtig hyped aufs Rennen oder war es eher, weil, also ich habe mir so gedacht, okay, wenn ich jetzt Mika wäre, dann würde ich mir so denken, okay, es ist so ein bisschen Business-Rennen. Ich habe jetzt meine Zeit in Australien genossen, habe nochmal gut Form aufgebaut, aber eher schon perspektivisch für das Finale. Und klar, Hayden, du hast ja schon gesagt, du musst eigentlich irgendwas Verrücktes machen, dass du den schlagen kannst. Und das wirst du wahrscheinlich eher nicht machen, sondern eher so Business as usual. Du reißt das Rennen ab und dann ist aber direkt wieder Fokus aufs Finale, weil da wird dann der Unterschied gemacht.
Ja, vielleicht dann
Ja,
auch
ich
so
weiß, was du meinst.
perspektivisch. Ich meine, gefühlt fünfter Platz hätte dir ja schon wieder nichts gebracht, ne? Also du hattest ja auch irgendwie so einen gewissen Druck, in die Range zweiter, dritter Platz zu kommen,
Ja,
um
und wenn man so
überhaupt dann,
von
ja.
außen drauf guckt, dann ist es ja so, okay, Hayden gewinnt wahrscheinlich und Mika muss ja Zweiter werden. Also
Ja, sonst bringt der
wer
Trip
soll
halt
ihn
nichts, ne?
gefährden, so ungefähr. Also es war ja eigentlich
Ja.
schon von allen erwartet, dass du Zweiter wirst und das ist ja dann auch nicht ganz so leicht.
Ja, stimmt, auf jeden Fall auch was Neues. Und nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja, es geht so in die Richtung. Also, ich würde es jetzt nicht ganz so krass formulieren, dass ich jetzt nicht gehypt war, aber es war auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Ich hatte auf jeden Fall Bock aufs Rennen und ich war eher so gehypt auch durchs Ganze drumherum, durch die gute Stimmung und sowas. Aber ich sag mal, wenn das jetzt ein Rennen gewesen wäre, wo jetzt keine Zuschauer gewesen wären, dann wäre es wirklich ein bisschen lame gewesen so. Da hätte ich mich, glaube ich, auch schwer getan, mich dann so richtig zu pushen. Aber jetzt durch das Drumherum ging das dann schon gut und ich war auch schon halt heiß. Aber ja, hatte auf jeden Fall ein bisschen anderes Mindset halt als sonst, dass ich schon auch gefühlt was zu verlieren hatte. Ich meine, faktisch ging es ja primär darum, den neunten Platz aus Singapur zu verbessern. Also hätte mir auch ein achter Platz auf dem Papier schon was gebracht. Das war so, dass mit der Hauptgrund quasi, dass ich den vierten guten Score habe, mit dreimal Podium plus halt diesen neunten Platz aus Singapur, den halt zu verbessern. Aber ja, also mit dem achten Platz wäre ich auf jeden Fall nicht zufrieden gewesen, hatte ich auch im letzten Podcast schon gesagt. Ja, dementsprechend war da schon mehr Druck, aber der hat mir halt auch dann geholfen, in dieses halt mich dann richtig zu pushen und sowas. Ja, von daher war es ein anderes Mindset, aber jetzt kein schlechteres, glaube ich.
Okay, ja. Nee, und kann ich auf jeden Fall verstehen. Und gerade mit dem Hintergedanken, dass es ja auch echt um viel geht, dass wenn du jetzt hier den Score noch einbringst, dann bist du ja echt in der Prime-Position, ne? Also dann, klar, Hayden ist halt vorne weg. Der wird wahrscheinlich schwer zu schlagen sein, auch durch den Grand Final noch. Aber im Vergleich zu den anderen, ich weiß jetzt nicht genau, wie du da gerade stehst, aber ich würde sagen, da bist du jetzt ja schon sehr, sehr gut positioniert, wahrscheinlich im knappen Kampf mit Jelle, oder?
Genau, also Hayden an 1 mit 140 Punkten, ja, 4x 35 Punkte halt als Sieger. Jelle hat halt das Ding, dass er Vancouver gewonnen hat, und zwischen Platz 1 und 2 ist halt eine große Lücke immer in den Punkten und zwischen Platz 2 und 3 gar nicht mehr so groß. Dementsprechend hat Jelle 122 und ich dann 110 auf 3 und dann ist Rico mit 93 Punkten auf 4, Mattis dann mit 82 auf 5. Ja, dementsprechend ist jetzt zusammen mit Jelle auf jeden Fall. Rico würde ich trotzdem noch mit dazu zählen. Wie gesagt, letztes Jahr auch echt ein starkes Finale gehabt. Und ganz klar noch Martin. Der hat nämlich erst 3 Scores. Der wird halt auf jeden Fall Dubai und Katar noch machen. Aber zum Beispiel im Vergleich zu Martin bin ich jetzt schon, kann ich nicht ganz so sagen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Hayden in Dubai wieder gewinnt, und Martin bestenfalls Zweiter wird, wäre ich dann in der Lage, quasi in Katar, müsste ich in Häkchen nur vor Martin ins Ziel kommen, um auch in der Gesamtwertung vor ihm vorne zu sein, weil er halt in San Francisco den, was hat er da, 5. oder 6. Platz. Das heißt, sein schlechtes Ergebnis ist schon mal schlechter als mein schlechtes Ergebnis. Und dementsprechend, wie gesagt, ist jetzt die Ausgangslage echt gut und ich würde es als Dreikampf um Platz 2 bezeichnen, wie gesagt, mit Jelle, Rico und Martin. Und dann ist ein großer Kampf, würde ich sagen, um Platz 5 von so Mattis, Juri, Menno, Sam Dickinson, Gregory Barnaby, Antonio Benito Lopez, aber zu denen habe ich jetzt schon eine komfortable Lücke, dass ich Top 5 dass da dafür schon echt gut aussieht. Und dementsprechend halt da auch schon dementsprechend stabiles Overall Prize Money am Horizont ist. Wie gesagt, aus der Business-Sicht war es auf jeden Fall, hat der Trip auf jeden Fall sehr gelohnt.
Ja, nice.
Hast du schon mal gesagt, ob du Dubai machst? Oder bist du raus aus Dubai?
Weiß ich tatsächlich immer noch nicht. Ich werde es jetzt entscheiden im Laufe der Woche, spätestens Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ich muss es ja jetzt nicht machen. Ich könnte natürlich noch den 3. Platz aus Singapur, jetzt aus San Francisco oder Vancouver verbessern. Das Rennen würde ich aber eher so approachen, quasi als Test für Katar, weil es ja sehr ähnliche Bedingungen hat. Und ich denke mir auch so ein bisschen, was soll ich sonst Mitte November machen? Also wie Simon halt schon sagt, jetzt halt noch 8 Wochen durchziehen bis Katar, ist halt schon sehr lange in der Zeit, wo gerade alle anderen in der Offseason sind oder gerade wieder einsteigen. Finde ich, ist auch immer so eine komische, dann fällt es mir auch mental ein bisschen schwer, weißt du, wenn alle so richtig chillen noch im Training, aber ich halt jetzt aufs Highlight hin trainiere, dann so eine ewig lange Strecke da alleine zu machen. Von daher finde ich es insofern attraktiv, als dass es halt so das Ganze ein bisschen auflockert, dass ich Daten sammeln kann, Erfahrung sammeln kann fürs Katar-Rennen. Auf der anderen Seite ist es natürlich nochmal eine Reise. Mit dem Medienzeug davor, danach geht halt schon eine Woche vernünftiges Training so ein bisschen verloren. Ja, aber das werde ich jetzt mal gucken, mit Ben dann besprechen im Laufe der Woche. Anfang nächster Woche bin ich bei Hansi. Jetzt gerade orthopädisch merke ich echt gar nichts. Selbst muskulär merke ich vorm Rennen nur so ein bisschen die Glutes von der ganzen Zeitfahrposition fahren, aber sonst geht es mir echt gut. Von daher glaube ich, dass quasi rein körperlich, dass da alles auf grün steht, quasi das machen könnte. Und ich gucke so ein bisschen auch, ob ich darauf dann Bock habe. Aber jetzt erstmal jetzt noch hier in Sydney, dann heimkommen und dann werde ich so übers Wochenende, denke ich mal, eine Entscheidung treffen.
Sehr gut.
Sei ja auch eine geile Position. Ich meine, du kannst ja schon fast Gedanken machen, anderen Punkten wegzunehmen, ne? Also anderen Leuten.
Ja, stimmt.
Also so,
stimmt,
du musst ja eigentlich jetzt kannst du ja dann auch einfach so ein Rennzerstörer sein. Einfach irgendwie irgendwie Faxen machen, nur damit andere irgendwie, weiß ich nicht, dass von mir aus ein Juri von hinten kommt und du vorne bremst oder so. Ich meine, das ist ja etwas, was zumindest so vom Renngedanken oder so von der Konstellation, die es gerade gibt, etwas, was ja Sinn ergeben würde, ne? Also ob man es dann macht oder ob man es will, ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber es ist ja schon etwas, wo man sich jetzt Gedanken machen kann, um dann quasi die Position fürs Finale halt zu verbessern, weil du selber, wenn du jetzt auch sagst, zwischen 2 und 3 ist jetzt eh kein riesengroßer Unterschied, muss ja entweder Hayden nicht da sein, Hayden patzen, oder ein Wunder passieren, darf man natürlich auch nicht ausschließen, also ich meine, so weit warst du ja jetzt auch nicht hinter, wobei man natürlich auch nicht weiß, inwiefern Hayden da jetzt wirklich 1000% durchgezogen hat, ich meine, ansonsten ist es halt dann schon fast wieder interessanter, dass halt ein Martin irgendwie nicht gut ist oder ein Rico nicht gut ist oder halt ein Jelle nicht gut ist oder ein Platz weiter hinten ist.
Ja, stimmt schon, aber jetzt nur dafür wäre es mir zu schade, quasi dafür eine Trainingswoche wegzuschmeißen. Aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, was du sagst. So, wie gesagt, Hayden, das ist irgendwann wird der Tag halt kommen, wo er halt auch mal was taktisch verkackt oder nicht den Tag hat oder irgendwas bei der Reise ihn zu sehr stresst und uns dann nicht reicht. Gerade natürlich bei so einem Hitzerennen, da kann dann noch mal eher was passieren wie in Dubai. Und dann will ich halt natürlich da sein. Also deswegen, wenn ich es nicht probiere, wird es auf jeden Fall nichts. Das spricht halt wieder dafür, es zu machen. Aber wie gesagt, so, ich habe da, werde mir da in Ruhe Gedanken machen und dann entscheiden. Und ich denke, damit können wir jetzt ein bisschen schon mal ins Rennen reinspringen oder noch direkt davor. Es war halt so, hatte ich auch letzte Woche ja schon angesprochen, Pontoon, hier Startposition, Auswahl, war halt dann so, dass Hayden als Erster auswählen konnte, ich dann als Zweiter. Und ich weiß nicht, ob die es im Broadcast, wie früh die da eingeschaltet haben, aber ich habe es halt echt so gemacht, dass Hayden ganz rechts, ich dann nach ganz links gegangen. Und dann ist leider direkt Juri neben mich gegangen und nicht noch rüber zu Hayden, das hatte ich eigentlich gehofft. Und dann war halt quasi Juri neben mir und dann erst Menno und dann Willi. Sam Dickinson ist auf Haydens Seite gegangen. Ja, und das, ich hätte gehofft, dass Sam mit zu mir auf die Seite geht, weil an der Gold Coast hatte ich mit ihm darüber noch gesprochen. Hab dann auch während der Pontonwahl quasi, das läuft so ab, dass Dylan, also der Athlete Manager da von der PTO, der schreibt halt immer zuerst Hayden hier, welche Position willst du haben, dann sagt er halt eine Zahl. Und dann schreibt er mir als nächstes eine WhatsApp, dann, und ich sehe halt quasi schon, wo Hayden steht und kann dann sagen, hier, ich möchte jetzt, also in dem Fall Hayden stand halt 1 und ich habe dann gesagt 20, was halt dann die andere Seite war, und dann schreibt er als nächstes, ich glaube, ja genau, Juri war dann als Dritter, und der hat sich halt dann neben mich gestellt und nicht neben Hayden.
Wissen die anderen Athleten so genau, wissen die anderen Athleten genau, welcher Name wo ist oder nur, ja, dass es geblockt ist? Ja.
Nee, die wissen, welcher Name wo ist.
Ah, okay.
Ah, krass. Das ist ja schon fast richtig taktisches
Mindset. Ja, schon, ne? Ja. Ja, ja.
Also ich meine, bei dir ist ja klar, wenn du auf 2 bist, so, ne?
Genau, ja, deswegen dachte ich, du weißt genau, ja auf jeden Fall, wo Hayden ist.
Aber es ist halt auch schon geil, der Move zu sagen, hey, okay, dann ganz ans andere Ende.
Ja, dem will ich ja, also wie gesagt, ich habe gut, bei 20 Leuten ist es eh nicht ein Riesenunterschied, aber ich bin halt echt mit dem Mindset reingegangen, wenn ich es nicht probiere, wird es auf jeden Fall nichts. Und das ist schon mal eine gute Chance, es halt zu probieren beim Schwimmen. Aber ja, Sam Dickinson leider halt direkt zu Hayden, und genauso ist halt auch leider gekommen, dass Sam halt, wie erwartet, einen guten Start hat und halt einen echt starken Takeout-Speed hat. Das hatte ich schon an der Gold Coast gesehen. Ja, und dann ist halt für Hayden ein Luxus quasi, dass er dann direkt bei Sam an die Füße gehen kann, ohne jetzt wie in der WTCS noch 5 andere zu haben, die das auf der anderen Seite auch wollen, sondern da waren dann 2, 3 eher schwächere Schwimmer neben Sam. Ja, und dann war es halt auf unserer Seite, sind wir halt auch gut losgeschwommen, aber es hat halt einfach jemand gefehlt wie Aaron, Jamie Riddle, der halt wirklich ein Top-Schwimmer ist und nicht nur ein guter oder sehr guter Schwimmer ist, wie zum Beispiel Menno oder Willi. Und dann habe ich an den ersten Bojen, war ich glaube ich so als 5. Und habe aber schon dann relativ in der Nähe von mir hinter mir irgendwo halt Hayden gesehen. Und dann wusste ich schon, oh ja Mist, erste Chance jetzt schon mal vertan, dass man ihn jetzt hier gappen kann. Bin dann auf dem Rückweg, es waren 3 Runden, die wir geschwommen sind, bin auf dem Rückweg noch an 2 Leuten vorbeigeschwommen, dass ich dann an 3. Position war, weil ich direkt hinter Sam sein wollte, Sam Dickinson, weil direkt vor mir Willi geschwommen ist, an Position 4, glaube ich, und der hat mir 2 Tage vorher noch gesagt, also Willi zum Hintergrund, den hat es leider mit Covid erwischt, nachdem er in Australien angereist ist, und dementsprechend keine gute Vorbereitung gehabt. Im Rennen lief es dann ja auch okay, aber halt leider nicht gut. ist am Ende Elfter geworden. Ja, den Umständen entsprechend fand ich noch stabil, aber gerade auf dem Rad beim Losfahren war der Puls komplett durch die Decke. Und da musste er halt dann ein bisschen zurück und war dann quasi den ganzen Tag so mit ein bisschen Standgas unterwegs eher. Beim Laufen wurde es besser, aber halt auch nicht mehr richtig gut. Auf jeden Fall hat er mir dann gesagt, ja, es geht halt alles besser und er war sich schon ziemlich sicher, dass er startet und jetzt ist er gerade so in der Phase, dass es ihm wieder gut geht, er sich gut fühlt, aber gerade löst sich so der ganze Rotz und sowas. Und da hat er noch so gesagt, halt, das ist ja immer so ganz befriedigend, wenn dann mal so richtig die Nase frei wird und sowas, halt gerade beim Sport. Und da habe ich mir auch so gedacht, war ich dann so direkt neben ihm und dann so schön im Salzwasser, dachte ich, ja, jetzt löst bei ihm alles, bei dem schwimmst du jetzt mal lieber kurz vorbei, bevor der da so richtig abhustet und sowas vor mir. Und dann habe ich ihn halt überholt und noch irgendwen anders auch und war dann direkt hinter Sam. Dann die zweite Runde war eher unspektakulär. Die dritte Runde war es eigentlich noch die gleiche Konstellation, Menno an 1, Sam an 2, ich an 3. Und dann wollte ich mal gucken, ob man das im Livestream, ob die das gezeigt haben. Ich befürchte fast nicht, oder dass man es nicht so erkannt hat, aber auf einmal ist Sam so richtig langsam geschwommen und auch so links weg, hat quasi eine Lücke zu Menno aufgehen lassen, der dann halt die normale Linie weitergeschwommen ist. Und ich habe es schon geahnt. Und dann, das hat er so 20 Sekunden lang gemacht, dass dann schon ein bisschen Lücke zu Menno da war. Und auf einmal sprintet er halt dann so richtig los und zieht rechts rüber, halt wieder an Mennos Füße. Da war ich mir echt unsicher, was ich davon halten sollte im Rennen. Also eigentlich habe ich mich gefreut, weil ich wusste, okay, mit so einer Aktion zerstörte sich jetzt gerade sein eigenes Rennen, dass er jetzt da so die Körner raushaut, wie gesagt, gerade beim Schwimmen, das Glykogen halt dann da raushaut und anscheinend jetzt nicht so richtig entspannt ist. Aber dann habe ich mir auch gedacht, eigentlich auch ganz cool, weil so stressen wir es jetzt halt nochmal ein bisschen auseinander. Und dann war es halt auch so, ich bin dann rangeschwommen, aber dahinter gingen dann schon so zumindest Mini-Lücken mal auf und zwar nicht mehr so komplett ein Riesenpack dann dahinter, dass ich dann in der Wechselzone ein bisschen meine Ruhe hatte. Und ja, dementsprechend interessante Auktion habe ich ehrlich gesagt auf der Mitteldistanz noch nie so mitbekommen. Aber letztendlich, ja, also für ihn hat es überhaupt nichts gebracht. Für mich war es letztendlich sogar eher positiv. Auch wenn ich mir in dem Moment gedacht habe, ja, muss das jetzt sein? Aber ich habe die Lücke auch dann nicht so komplett zugesprintet, sondern habe es dann innerhalb von so 100, 150 Metern gemacht. Das war eigentlich so das einzig bisschen spektakulärere im Schwimmen.
Kurze Werbung. Und heute haben wir auch wieder mit am Start Black Roll. Ihr kennt es schon aus den vergangenen Jahren, aus den vergangenen Episoden. Black Roll ist seit langem ein verlässlicher Partner von uns und natürlich auch von euch, weil Black Roll unterstützt eure Recovery und vor allem das Recovery Pillow. Ich glaube, wir können alle nicht mehr darauf verzichten. Ein Kissen, was optimal ist für deinen Schlaf, was einfach dein Wohlbefinden verbessert, was deine Schlafqualität verbessert und auf jeden Fall etwas, was in keinem Schlafzimmer fehlen sollte. Was ist da jetzt neu bei Black Roll? Das Kissen gibt es nicht nur in einem Standardmaß, sondern neuerdings auch in zwei neuen Variationen. Das ist ein etwas kleineres Kissen, speziell gemacht für Kinder und eine XL-Variante für den noch besseren Schlafgenuss und wer vielleicht auch ein bisschen mehr Kissen benötigt. Das und noch vieles mehr findet ihr bei Blackroll und ihr kriegt mit dem Code BuddyTalk15 15% auf das komplette Sortiment von Blackroll. Werbung Ende! Ja, aber Mika, ich finde es interessant, wie du das so erzählst, weil ich habe vorhin eigentlich dich schon fragen wollen, seit wann der Menno Kohlhaas so schnell schwimmt. Weil so vom Fernseher sah das aus, als ob der die Attacke geritten hat. Also so für mich sah das aus. Ja. Und ich habe auf einmal gedacht, ey krass, wieso macht der da so Faxen? Und der hatte ja wirklich also es war vorher ja sehr kompakt und dann ist es in so einer Reihe so, hat sich das wieder entwickelt. Und man hat richtig gesehen, der hat halt, der reißt halt gerade, oder der macht gerade einen Unterschied. Aber wenn du jetzt sagst, okay, der macht halt einen Unterschied, weil der dahinter bremst,
Das kommt im Stream überhaupt nicht rüber. Also es kommt, also das siehst du überhaupt gar nicht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man es beim Schwimmen so mitbekommt, weil du schwimmst ja auch automatisch auf deren Füße so drauf und regst dich dann auf, weil irgendwie gerade gar nichts so richtig vorangeht. Aber so im Stream, weiß ich nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob die da speziell von Commentary draufgegangen sind und darüber gesprochen haben, aber für mich sah das von außen erstmal so aus, als ob der da irgendwie gerade Banane macht und als ob der irgendwie gerade irgendwie vorhat, quasi Attacke zu machen dann beim Radfahren. Weil ich meine, da hat er in meinen Augen immer dann so deine Stärke gehabt. Und beim Schwimmen, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt in der Kategorie schwimmt, dass er da in so einem PTO-Run vorne wegschwimmen kann. Also ich meine, klar, es fehlen halt natürlich die 3, 4 genannten von dir, aber trotzdem
ich glaub, muss man ja erstmal vorne sein. Ne? Wenn der es drauf anlegen würde, wäre der einer der Top-Schwimmer von den Fähigkeiten.
Ist der so richtig gut? Ich meine, er ist natürlich auch 2,20 Meter groß.
Sind jetzt gerade bei Menno oder bei Sam?
Bei Menno. Ich bin bei Menno.
Bei Menno.
Ja, okay, ja. Nee, okay, gehe ich mit.
Ja, krass, das hätte ich gar nicht gewusst.
Ja, der trainiert ja mit dem Mitch Kolkmann viel. Der Mitch ist ja auch einer der besten Schwimmer so auf der Kurzdistanz. Und die betteln sich oft. Die machen oft so 100 Butterfly-Shootout oder sowas. So ein Scheiß.
Ja, krass.
Und der ist echt richtig schnell im Becken auch. Also,
aber krass, weil
keine genauen Zeiten.
So ist der ja gefühlt immer eher so die so dahinter, einer von denen dahinter, ne? Also wenn man halt vorne so Aaron Royal, wer ist jetzt hier auch noch von den krassen, also weiß nicht, da sind ja so 2, 3 und dann ist er wahrscheinlich immer so zwischen 4 und 6 kommt er da raus. Also immer so safe, aber jetzt auch nicht so einer, der die Pace macht.
Ja, aber schon halt, ja, stimmt. Aber genau, die Leute haben jetzt halt gefehlt einmal und er schafft es aber auf jeden Fall immer in die erste Gruppe, auch wenn sie es nochmal splittet, wie in Singapur oder wie in London, wo es dann doch nochmal so einen Minutensplit oder sowas gibt, ist er schon eigentlich immer konstant vorne mit dabei. War er auf Hawaii letztes Jahr First Out of Water, kann es sein? War er also auf der Langdistanz ist er auf jeden Fall, glaube ich, nochmal stärker.
Ja, sogar First, oh, krass.
Wo halt das Level fairerweise auch natürlich nochmal geringer ist, aber trotzdem. Nein,
da wird taktischer gesprungen.
Ja. Ah ja, ich sehe es gerade, ja. Letztes Jahr First Out of Water vor Sam Laidlaw.
In Kona. Ach, war das das Rennen, wo der so nochmal Attacke gemacht hat? So ganz am Ende nochmal vorbeigeschwommen ist? Irgendwann ist mal so einer so ganz dreist, so die letzten 100 Meter nochmal vorbei.
Wahrscheinlich so für 1K Schwimmpläne.
Schwimmbonus.
So.
Ja, von De Boer, der ist bei De Boer.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als 1K.
1,5 on the line.
1,5 oder 2 maximal. Nee, gut, aber so schwimmen Haken dran. Genau, ich habe leider auch nicht gesehen. Ich habe erst beim Radfahren dann eingeschalten. Aber da warst du dann, wo ich eingeschaltet habe, warst du mit Hayden schon weg.
Ah ja, okay. Rad war so beim Losfahren, wie gesagt, ich bin als Dritter aufgestiegen. Und hatte dementsprechend zum Glück nicht groß Stress, noch Leute überholen zu müssen. Die ersten 2 Kilometer der Runde, das war dieser bisschen durch die Stadt, bisschen technische, bisschen hügelige Teil. Und danach war man halt auf so einer Out-and-Back-Section eigentlich komplett flach. Und da unten war ich dann, glaube ich, an Position 2 schon. Und dann war Sam vorne und ich an 2. Und mir war klar, dass, also so wie Sam geschwommen ist mit diesem komischen Antritt und generell kommt von der Kurzdistanz, wusste ich schon, der wird erstmal gut losfahren und das Tempo hat auch gefühlt gepasst. Es war schon Zug auf der Kette, aber jetzt nicht so, wie wenn Rico vorfahren würde. Und dementsprechend bin ich dann erstmal dahinter geblieben. Ich habe aber beim Wechsel schon gesehen, dass Hayden mit in Häkchen in der Gruppe ist, also jetzt nicht ultra weit weg. Und von daher habe ich mir halt dann gedacht, plus mit den 20 Metern, wie gesagt, ist der Effekt ja eh nur marginal quasi von in der Gruppe fahren. Habe ich mir gedacht, ich bleibe jetzt erstmal hinter Sam und muss jetzt nicht noch härter fahren. Und am Wendepunkt war dann Sam an 1, also nach 6,5 Kilometern, Sam an 1, ich an 2, Hayden an 3, Juri an 4. So ist dann noch die nächsten 3 Kilometer geblieben. Bei Kilometer 10 bin ich da mal vorgegangen. Kurz danach direkt Hayden dann nach vorne. Hayden ist da auch schon stark gefahren. Aber generell, das Radfahren war zu keiner Zeit war ich so krass unter Druck, wie wenn Rico halt dabei ist, dass ich so denke, boah, soll ich den jetzt fahren lassen oder nicht, sondern es war eigentlich immer so, dass ich eine Attacke auf jeden Fall mitgefahren wäre, wenn eine Attacke gekommen wäre. Und am Ende von Runde, ja, so nach 1,6 Runden, also bei Kilometer, was ist das dann, knapp über 20, bin ich auch dann mal nach vorne gegangen, ohne jetzt eine Attacke zu setzen, sondern einfach, weil es war auch Seitenwind drauf, das heißt, wir hatten zu keiner Zeit eigentlich Gegenwind auf den langen Geraden, dementsprechend war es halt nochmal fairer und zwar auch relativ windig dann beim Radfahren. Ja, und von da habe ich dann mir gedacht, okay, ich fahre jetzt hier meinen Stiefel sozusagen und dann mal gucken, was passiert. Und dann sind auch nach und nach, dann ist dann Juri abgefallen, Menno abgefallen und auch Sam dann abgefallen, dass dann nur noch Hayden und ich waren. Und ja, dann hat mich Hayden irgendwann nochmal überholt. Wir haben auch uns dann gegenseitig ein bisschen so verständigt, einfach jetzt keine Harakiri-Sachen zu machen, sondern einfach konstant hohes Tempo zu fahren. Ja, ich wäre jetzt auch okay gewesen, wenn er jetzt gar nicht vorgefahren wäre. Es hat mich ehrlich gesagt eh gewundert, weil ganz ehrlich aus Haydens Sicht, wieso soll er da vorfahren? Weil, ja, wenn er nun bei mir mitfährt, er merkt, die Lücke geht immer weiter auf. Er weiß, dass ich wahrscheinlich auf so einem flachen Kurs stärker bin als er, aber trotzdem ist er manchmal vorgefahren. Ich habe da schon auch darauf geachtet, dass er dann nicht quasi bewusst bremst, weil es kann ja auch eine Taktik sein, um vorzufahren und dann so nach und nach das Tempo rauszunehmen. Hatte ich jetzt aber nicht unbedingt das Gefühl. Beim nächsten Rennen kann ich aber jetzt schon sagen, wenn es nochmal so eine Situation gäbe, wo nur Hayden und ich irgendwie zusammen sind, es muss ja auch nicht vorneweg sein, würde ich darauf achten, dass ich immer vorbleibe, weil es kann schon sein, dass er so ein bisschen das Tempo mal rausgenommen hat. Weil hinterher hat er mir direkt gesagt, dass er schon ganz schön gelitten hat im Flachen. Und jemand aus seinem sein Physio aus seinem Team, bei dem ich auch in der Gold Coast war, hat mir gesagt, dass er 90 Minuten 90 Minuten Power Best Average hatte, Hayden im Rennen. Und ihn das Radfahren schon mehr geschlaucht hat. Ja, das wusste ich logischerweise in dem Moment halt nicht. Dann hätte ich vielleicht tatsächlich mal eine richtige Attacke gefahren. Aber gut. Zu dem Zeitpunkt, ich habe halt gesehen, die Lücke geht immer mehr zu Juri und Menno auf. Und da hatte ich halt auch, ich habe gesehen, Hayden ist dabei, da hatte ich halt auch dann schon so im Kopf, okay, ich will das Rennen jetzt halt nicht wegschmeißen, was ich jetzt auch beim letzten Mal gesagt habe. Sondern es war ja eigentlich für mich eine ideale Situation, um Zweiter zu werden. Ja, um zu gewinnen, hätte ich halt ordentlich was riskieren müssen. Ja, wie gesagt, im Nachhinein ist man da immer schlauer. Aber ich sehe es auf keinen Fall als Fehler. Und ich weiß ja auch nicht, wie sehr er wirklich da gelitten hat, wie eng es wirklich war, dass er da jetzt abfällt. Aber ja, letztendlich ist es halt nicht passiert. Wir haben uns noch ein, zweimal ein bisschen abgewechselt. Ich bin dann als erster in die Wechselzone reingefahren, aber er quasi ja halt direkt schon hinter mir. Und beim Abstieg hatten wir dann 2 Minuten auf Juri und ich glaube 2 Minuten 5 oder 2 Minuten 10 auf Sam. Und dann ging es laufen los. Da habe ich mich auch beim Loslaufen eigentlich schon direkt gut gefühlt. Und die Laufstrecke war dann schon sehr unrhythmisch und auch ordentlich hügelig. Also wir hatten jetzt in Summe waren es 17,63 Kilometer. Das ist auch der Vorteil, wenn man mit den ITU Athletinnen und Athleten zusammen raced. Von der ITU wird das immer alles komplett genau ausgemessen mit so einem Messrad. Und die ganzen Werte haben wir dann auch bekommen. Also es waren 17,63 Kilometer und irgendwie mit so einem 208 Höhenmetern. Ja, wirklich. Und man muss auch sagen, die Sprintdistanz hatte eine unterschiedliche Runde. Die Olympische hatte eine unterschiedliche Runde und wir hatten auch wieder eine andere Runde. Also der ist dann, das war eine Sie und die ist halt dann dreimal so ungefähr plus minus zwischen 2,5 und 3 Kilometer da irgendwo so durch Wollongong gekreist mit diesem Messrad.
Hast du am Vormittag auch was zu tun, ne?
Ich bin mit
dem Messrad die Strecke abgelaufen.
Gassi gegangen. Aber ja, also die Laufstrecke hatte in Summe, waren es 21 U-Turns und irgendwie 208 Höhenmeter oder sowas. Plus halt ordentlich stand der Wind drauf, halt relativ ungeschützt. Hat man dann auch bei der WTCS, glaube ich, kam es auch ganz gut rüber. Mhm. Ja, dementsprechend konnte man da keinen Rhythmus finden. Und zwar ja halt entweder ging es bergauf oder bergab oder so eklig abgebremst. Ein Wendepunkt war komplett unnötig. Ja, so im Downhill und dann 10 Meter Downhill und dann schon ein Wendepunkt so. Also ganz komisch. Aber habe mich trotzdem okay oder gut gefühlt beim Loslaufen. Bin ja ungefähr 1,2 Kilometer mit Hayden gelaufen, bis dann das erste wirklich steilere und ein bisschen längere Uphill kam. Ja, und da habe ich dann gemerkt, okay,
das ist es nicht. Heute ist noch nicht der Tag.
heute ist nicht der Tag im Laufen. Ja, und habe ihn dann da ziehen lassen. Auch da in dem Moment, klar, hätte ich da mitlaufen können. Aber das hätte sich schon als unverhältnismäßiges Risiko angefühlt, da jetzt mitzugehen. Und habe ihn halt laufen lassen. Und der hat dann relativ schnell die Lücke so auf 30, 35 Sekunden aufgehen lassen. Vor allem immer gefühlt im Uphill, auf dem Flachen ging es eigentlich, aber vor allem beim Uphill hat er immer schon gut drauf gedrückt. Ja, und währenddessen kam Juri konstant jede Runde so 15 bis 20 Sekunden ran. Der sah auch echt gut aus. Wie gesagt, durch die drei Wendepunkte konnte ich ihn halt häufig sehen. Und da hatte ich schon halt hochgerechnet, okay, wenn es so weitergeht, wird es sehr eng, beziehungsweise müsste er mich bei Kilometer 15 oder 16 haben. Bin in dem Moment aber noch cool geblieben und habe noch nicht jetzt mehr drauf gedrückt, auch wenn es gegangen wäre. Also ich war jetzt auch beim Laufen nie so ganz krass am Limit, sondern immer noch einigermaßen unter Kontrolle. Und habe mir gedacht, der soll das mal machen und mal gucken, ob er das Tempo wirklich so durchhält, weil ich wusste, ich könnte das Tempo auf jeden Fall durchhalten und meistens ja schon so, dass man hinten raus ein bisschen abbaut. Von da habe ich dann erstmal abgewartet letztendlich, mich eher auf mich konzentriert, habe halt die Splits bekommen regelmäßig und dann war es bei Runde 4 waren es glaube ich noch 40 Sekunden. Und dann habe ich von 4 von 7, also wir mussten 7 Runden laufen, und dann habe ich bewusst beim Laufen nochmal ein bisschen mehr drauf gedrückt. Und dann ist in der Runde sind es nur um 5 Sekunden, ist er nur noch mehr rangekommen. Ja, und da hatte ich auch schon das Gefühl, dass ich jetzt, ja, ich habe ein bisschen drauf gedrückt, aber ich habe jetzt nicht extrem beschleunigt. Also hatte ich schon noch das Gefühl, dass er auch langsamer wird. Und das hat sich dann bestätigt, als er dann die nächste Runde eigentlich gar nicht mehr die Lücke schließen konnte. Und dann, ja, wusste ich eigentlich, dass ich jetzt unter Kontrolle habe und habe es dann, ja, stabil ins Ziel gebracht. Nice. Hayden ist minimal noch weggekommen, aber jetzt auch nicht groß. Ich glaube, das waren dann im Ziel 35 oder 38 Sekunden. Ja, von daher...
Was seid ihr so für Paces gelaufen, weißt du das?
Ja, also ich hatte 59,15 als Zielzeit. Also, ja, mit den 400 Meter weniger... 3,20, 3,21 müssten das, glaube ich, sein. Juri ist tatsächlich echt stabil gelaufen. Wie gesagt, gerade bei der Runde, also Juri auch wohl 90 Minuten Powerbestwert und er meint auch so sein bester Lauf. Ich weiß nicht, woran er das jetzt genau festmacht, aber der war auf jeden Fall super happy mit seiner Leistung. Hayden hat jetzt zum Laufen nichts gesagt. Wie gesagt, da habe ich nur das vom Radfahren von seinem Physio gehört und halt von ihm, dass er schon da ein bisschen gelitten hat. Hat im Ziel halt dann, hat man, glaube ich, bei den Interviews ja auch gesehen, sehr, sehr entspannt und sowas gewirkt. Ich habe ihn zufällig danach nochmal gesehen, weil er hatte noch Anti-Doping. Da habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht, okay, da sieht er jetzt gar nicht mehr so entspannt aus.
Ja, quasi, das, auch
war
ein bisschen
so, das war schon so, für das die war schon so im Dunkeln. Gemacht. Ich musste nämlich noch meine Sachen suchen und bin dann in meinen Zielbereich gegangen und der hat halt Anti-Doping, was irgendwie 2 Stunden gedauert hat. Und dann war er da halt immer noch, auch mit seinem Physio. Und da habe ich mir zumindest schon mal gedacht, dass das am Sonntag eher nichts mehr wird, ja. Wie er da halt aussah. Also wie gesagt, auch null Kritik, ne? Also es ist eh komplett, komplett krass, dass er es überhaupt probiert und sich das zutraut. Ich stand am Sonntag halt dann auch da bei den Jungs und hab mir gedacht, nee, no way, dass ich da jetzt nochmal mitmachen könnte. Von daher, also ja, long story short, so sicher hätte er auch noch schnell laufen können und absolut, absolut verdient gewonnen. Und er ist aktuell aus meiner Sicht ganz klar der beste T100-Athlet. Wird sehr, sehr schwer, ihn noch schlagen zu können.
Das stimmt, da ist er gerade einfach unschlagbar. Aber ja. Genau, ansonsten nochmal natürlich starke Leistung, Mika, um das abzurappen.
Wir müssen noch eine Sache sagen. Ja. Mika bringt die Short Socks back.
Also kurze Socken an.
Ja,
beim Laufen.
Oder? Das ist doch so hier so Slipper-Socken, oder? Also die nur so ein bisschen.
Ja,
es ist ja, mir, die halt nur so, so über die Achilles war so ganz, ganz krass in der Kamera. Und ich habe gedacht, krass, eigentlich gar nicht so doof. Dein Wechsel war so viel schneller, weil alle anderen wuschteln irgendwie noch ihre halbe Wade hoch und du machst hier schön die Shorties und ab geht's.
Ja, ja. Spaß dir halt so das letzte bisschen hochziehen, plus die saugen sich nicht ganz so viel voll mit Wasser, weil einfach weniger Material natürlich da ist. Und man sieht halt trotzdem gut die Ryzen Calves. Also
ja, verständlich.
Passt alles.
Ja, sie ist halt jetzt ganz doof, die Ryzen Socks, ne? Also ich meine, ein Punkt musste sterben.
Ja, das stimmt.
Ja gut, dann noch kurz Ergebnis Service Management zu den Frauen. Ich würde sagen, da können wir jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen. Kate Worf hat das ziemlich dominant gemacht. Ist da auch noch bis zum Ende ziemlich durchgejoggt. Und eine große Lücke gehabt.
Ja, also auch ordentlich durchgezogen, muss man sagen. Ich meinte auch so zu ihr jetzt gestern, so, jo, wieso hast du nicht mal mehr gechillt? Ja, ich war mir nicht so sicher, ich hatte noch Angst, dass sie noch kommt und so. Aber die hat einfach fast 6 Minuten Vorsprung.
Ja, ja.
Also da würde ich ja mal viel mehr chillen.
Aber genau, die hat noch Ashley Gentle auf 2 ist dann noch nach vorne gelaufen und Sara Perez Sala auf 3, die auch einen Doppelstart hatte, die ist ja Guide. Für die Spanierin, hat in der Früh da quasi noch die Para-WM gemacht und hat sich dann T100 nochmal hingestellt und ihr erstes Podium geholt. Auch geile Story. Ja.
Und Para-WM ja auch gewonnen, glaube ich, ne?
Ja. Die ist auch sehr, sehr erfolgreich, diese sehr hellhäutige, blonde Spanierin.
Ja.
Und glaube ich mit Einschränkung.
Genau, ja.
Ja. Nee, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir noch so ein bisschen zum World Triathlon Grand Final, weil da war ich natürlich auch sehr invested und es waren schon auch geile Rennen. Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln, weil ich hier die Ergebnisse sind alle leer bei World Triathlon. Da kann man gerade keine Ergebnisse gucken. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe es eigentlich eh groß im Kopf. Also,
das hat man hinbekommen. Manchmal kann man die bei PTO noch angucken.
Im Vergleich zu der T100 postet World Triathlon ja auch immer ganz gut die Ergebnisse nach den Rennen. Also wirklich, ich bin verzweifelt, weil Mika, ich konnte dann das Ziel nicht angucken, weil ich bin dann selber laufen gegangen mit ein paar Kumpels. Und du kommst ja dann zurück, so eine Stunde nach dem Rennen, und du findest nirgends, wer Zweiter und Dritter wurde. Also klar, Hayden gewinnt, bla bla bla, da machen die einen Post, aber wer Zweiter und wer Dritter wird, findest du nicht. Also weder in der Story noch als Post. Ich bin ausgerastet. Simon geschrieben, er so, Alter, bei mir auch. Ich konnte es auch gerade nicht schauen. Wer ist denn jetzt Zweiter geworden? Wo war Mika?
Ja, du kannst auch in der App, also ich war nämlich auch laufen, so auf der zweiten Laufhälfte von dir. Und dann habe ich probiert, in der App das Leaderboard zu laden, als ich zurückgekommen bin. Und das hat auch nicht so richtig funktioniert.
Ja, also da müssen die auf jeden Fall nochmal ran.
Genau.
Weil das wäre, also so mindestens das Podium wäre schon mal interessant. Und dann tut es denen ja auch nicht weh, so ein Top-10-Slide zu posten in der Story. Also.
Ja.
Naja. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor. Wir fangen mit U23 WM an. Ist bei den Frauen jetzt tatsächlich immer relativ spannend in den letzten Jahren gewesen. Also letztes Jahr gab es ja einen Zielsprint. Dieses Jahr wieder. Am Ende hat Richelle Hill gewonnen, Australierin, die ich persönlich davor zwar schon mal gehört habe, aber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Zweite wurde dann die Angelika Prestia und dritte war Marta Kropko. Ungarin, also und auf zwei Italienerin. Und da waren wir ja mit unseren zwei Mädels, Julia Bröcker und Franka Rust, mitvertreten, die auch ja schon auf jeden Fall Podiumsambitionen hatte. Ich würde sagen, Franka hatte schon auch die Chance, das Ding zu gewinnen. Hatte aber dann tatsächlich, also es war eine Laufentscheidung, eine relativ große Gruppe. Die sind irgendwie zu 8, zu 9 losgelaufen. Und Franka ist dann so nach 4 Kilometern gedroppt und hat es auch ganz offen öffentlich kommuniziert. Also ich tue jetzt keine Internas irgendwie ausplaudern oder so. Hatte aber richtig krasse Periodenschmerzen dann, also Unterleibsschmerzen. Und also ich weiß, dass die das immer ziemlich stark hat und ziemlich stark damit zu kämpfen hat. Bei manchen ist es ja weniger stark ausgeprägt, bei manchen mehr. Und sie hatte wohl jetzt da echt richtig krass gestruggelt und ja, musste deswegen dann die Gruppe leider ziehen lassen. Aber dann noch gut durchgekämpft, aber sicher nicht bei ihren Ambitionen dann gelandet. Und genau, das war so das Frauenrennen, auch wieder am Ende Zielsprint, wie gesagt. Überraschend die Australierin gewonnen. Dann, ich weiß nicht, Mika, welche Rennen hast du alles gesehen vor Ort? Weil ich meine, das war ja noch Donnerstag, da warst du wahrscheinlich selber nicht am Kurs draußen.
Nur quasi vorbei bei den Männern, als die gerade zum Laufen gekommen sind. Also ich stand da nicht die ganze Zeit, war da aber halt eh unterwegs. Ich weiß gar nicht, was, Medienzeug oder sowas, und habe mich dann noch hingestellt. Ja, aber den Rest habe ich eher online halt einfach verfolgt, bei Triathlon Live mir angeguckt.
Ja, genau, also dann zu den Männern. Das war auch so ein bisschen meine Performance of the Week, muss ich sagen. Of the Weekend. Ja. Junge, der Oliver Conway, der ist einfach so krass. Also, der ist jetzt in seinem ersten Jahr U23 und gewinnt das Rennen aus einer Spitzengruppe von 10, 12 Jungs. Und mit was für einem Lauf, ne? Also, ich glaube, der ist 29, ich weiß nicht, 29,50, 29,34, ja. Also, war sauschnell. Ja. Und hatte 1,39 Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Ja. Also das ist schon wirklich deklassiert, würde ich sagen.
Ja, komplett. Und da kann ich auch, wie gesagt, da war ich an der Strecke. Ja. Das war auch mit Abstand der heißeste Tag. Die hatten beim Laufen, ich meine, es waren über 30 Grad. Und das bei einem Zehner ist ja, bei einem Zehner macht es, würde ich sagen, schon auch einen Unterschied. Bei der Elite Männer, wo man am ehesten ja die Zeiten vergleichen kann, auch wenn ich sowas nicht gerne mache und auch gar nicht machen will, aber da war es halt schon deutlich kühler, gerade halt beim Laufen dahin raus, weil es abends war. Aber die U23-Männer sind auch um 13.30 Uhr gestartet, das heißt, die Sonne stand auch noch höher. Ja. Ja, und wenn man an der Strecke stand, war es schon echt, war schon echt richtig, richtig drückend. Und ja, ich meine, gut, ich kenne jetzt ja auch gerade von ein paar Storys von dir, und da dachte ich mir auch, der zieht schon richtig los. Mal gucken, ob das gut geht. Aber der hat es einfach so heftig durchgezogen und sah auch auf der letzten Runde noch so gut aus beim Uphill da. Ja. Also auf den bin ich echt mal gespannt in den nächsten Jahren.
Bei dem hätte es mich auch wirklich interessiert, dass, wenn er das Double gemacht hätte. Es gab ja später ein paar, also Mitch Kolkmann zum Beispiel, Reese Wennersen und Sebastian Wernersen, der Norweger. Ich glaube, irgendjemand noch, irgend so ein Russe, die haben ja am Sonntag noch das Grand Final gemacht. Aber bei ihm hätte es mich wirklich interessiert, wie der in der Elite abgeschnitten hätte. Aber ja, auf jeden Fall holt er sich da den Titel für Great Britain. Zweiter wird Marton Kropko, der Bruder von Marta Kropko. Die haben tatsächlich auch noch eine jüngere Schwester, die auch gerade in der Jugend sehr gut ist schon. Also es ist so ein Clan aus Ungarn. Und dritter wurde Juan de Nigro, auch Italiener, also. Und tatsächlich der Freund von der Prestia, die Zweiter wurde bei den Frauen. Also alles hier verbandelt, wie man sieht. genau, das waren die U23. Die deutsche Beteiligung war da leider eher bescheiden, würde ich mal sagen. Luca Fahnsohn und wen hatten wir noch dabei?
Jasper? Ist der U23?
Ja, genau, Jasper Ortfeld. Gerade Name im Blackout. Hey, Jasper hat leider die Gruppe nicht bekommen im Schwimmen und hat dann DNF. Und Luca war, glaube ich, in der dritten Radgruppe oder so, also schon auch ein bisschen weiter zurück. Und da hat man eigentlich auch schon gemerkt, dass Schwimmen halt extrem wichtig ist dort. Gerade mit den Wellen und dem dem Seegang, da gehen halt einfach krass die Lücken auf. Und die sind ja auch so einen anspruchsvollen Kurs geschwommen mit vielen Bojen und vielen Wänden dann im Grand Final. Da ist halt Schwimmen einfach enorm wichtig. Genau, dann zum Freitag. Freitag war Junioren, WM, Mädels und Jungs. Und die Jungs waren dort zuerst. Und da hatte ich ja auch persönlich, war ich persönlich invested mit Moritz Hägel und Luis Rühl. Und da muss ich sagen, ist schon echt, wenn man es so verfolgt, ist schon echt krass für die, was halt so eine lange Saison bedeutet. Weil die haben eben früher schon so Quali für die Europameisterschaft. Das heißt, du willst eigentlich im Mai willst du euch schon richtig fit sein, damit du dich qualifizierst für die Europameisterschaft. Dann kommt halt die EM dann Mitte Juni, Juli. Und dort wird dann die Quali vergeben für die WM. Wenn du aber quasi im ersten Rennen der Saison nicht konkurrenzfähig bist, dann wird es schon schwierig, hinten raus dabei zu sein. Und dementsprechend hast du jetzt bei den Jungs halt auch gemerkt, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, dass hinten raus wurde es jetzt einfach ein bisschen dünn. Also die waren 26. und 29. Also ich würde sagen ordentlich verkauft, aber sicher ein bisschen unter den Erwartungen so, vor allem für Luis. Aber ja, da ist halt die Saison einfach dann super lang und irgendwo geht ja dann auch die Trainingszeit aus, wenn du noch ein bisschen Bundesliga startest und vielleicht noch einmal krank bist oder so. Das haben wir dann jetzt schon gemerkt, auch als Coaches, dass das super schwierig ist, einen ordentlich darauf vorzubereiten. Und
ich finde da spannend, auch so vom Mentalen so ein bisschen gedacht, dieses, ja, wie du sagst, so von, du musst da schon performen und so hochleveln so ein bisschen und dann erreichst du das höchste Level, hast aber schon die meiste Energie verschwendet sozusagen von einem Sprung auf den nächsten Sprung. Ja. Und man muss auch sagen, so, ich kenne das ja, welcher Junior, also Junioren in dem Alter, die haben halt einfach Bock und so und die geben sich halt auch im Januar schon komplett, die geben sich auch im Dezember schon komplett.
Ja.
Und da wird halt auch im Training gerne mal geraced. Das, was auch absolut richtig ist und so, aber wenn du es halt dann schaffst, ich meine, im Dezember, Anfang Dezember, da waren die sich ja auch noch nicht sicher, dass sie jetzt hier hinkommen, dass das ein Traum und so, aber in dem Alter passiert so viel von der Entwicklung und auch in Rennen, die Rennen sind auch nochmal deutlich hektischer und so ein Zeug, und also wenn du da quasi im Training dann zurücknimmst, das würde ich auch für falsch halten, von daher keinerlei Kritik oder so, aber so ist es halt einfach und von daher verstehe ich das komplett und das wie gesagt auch so ein bisschen als Kontrast, auch so vom Mentalen, wo ich halt jetzt deutlich mehr noch chillen kann im Dezember, Januar, weil ich weiß, okay, meine Saison geht auch von April bis Dezember, aber wenn das erste Rennen noch nicht sitzt, ja gut, dann ist halt das nächste Rennen und wenn ich mal oder selbst auf der Langdistanz, wenn man irgendwann dann ein Highlight mal hat mit Rot oder Hawaii, da hast du halt dieses eine Highlight, aber du musst ja bis dahin jetzt nicht noch dich erstmal über drei andere Wege dafür qualifizieren. Klar, bei Hawaii am ehesten, aber da machst du jetzt auch dann nicht vier oder fünf Rennen auf dem Weg dann dahin, sondern du kannst die Saison einfach viel, viel besser planen. Während die Jungs halt so, ja, da ist jedes Rennen halt schon so ein bisschen Finale. Und so approacht man das halt auch im Training und so. Und ja, kein Wunder, dass dann irgendwann die Körner ausgehen. Und ja, aber ich meine, für die, ich glaube, es war wahrscheinlich trotzdem einfach eine saugeile Zeit mit Australien und so. Das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen gedacht. Für mich war es halt schon einfach echt richtig cool oder ist richtig cool. Und das als Junior zu machen, boah, das hätte ich auch schon gerne mal gemacht.
Also da muss man auch echt mal die Kirche im Dorf lassen dort. Natürlich ist es dann wichtig, dort auch sportlich zu performen. Und das ist auch das oberste Ziel. Aber der Weg dahin ist auch schon echt richtig geil. Das ist eine geile Erfahrung. Und jetzt, wenn man den Luis zum Beispiel anguckt, der hat sich eigentlich so ein bisschen übertroffen die Saison. Also der war beim ersten Rennen hat er direkt gewonnen. Da, wo dieses Time-Trial-Fahren, also Radfahren mit dabei war in Halle, wer sich noch erinnert. Dann war Forst und die deutsche Meisterschaft bei ihm nicht ganz so gut. Er hat sich aber dann für die EM qualifiziert und hat dann bei der EM halt so, da haben wir halt voll den Schwerpunkt drauf gelegt und ist dort tatsächlich auch Fünfter geworden. Also mega gut. Hätte er wahrscheinlich nie gedacht am Anfang der Saison und hat sich damit dann eben für die WM qualifiziert. Aber da war natürlich dann mental schon einiges los bis dahin, ne? Also da bist du von Quali nicht geschafft bei der deutschen Meisterschaft, dann doch nachnominiert werden. Der war bis einen Tag vor der EM auf der Warteliste noch und die DTU hat ihn trotzdem mitgenommen.
Ja.
Der ist dann von der Warteliste quasi ins Rennen gekommen am nächsten Tag, hat dort abgeliefert, hat sich einen Kader geholt und das Kaderholen in seinem Alter ist halt enorm wichtig, weil der dann aus der Juniorenzeit raus ist. Das heißt, er hat sich jetzt erstmal Unterstützung gesichert und alles, also finanziell und so weiter. Also da hängt so viel dran und ja, deswegen war die WM jetzt noch ein Bonus. Und da muss man halt auch sagen, die talentiertesten Athleten, die schaffen das wahrscheinlich und die besten, ohne viel Training und ohne das zu pieken, davor schon erfolgreich zu sein. Aber wenn man sich halt ein bisschen erarbeiten muss, dann wird es ein sehr langer Sommer. Und jetzt hat zum Beispiel unser bester Junior deutschlandweit hat gefehlt leider, der Kiel Brandt. Der hat dieses Jahr eigentlich alles dominiert, hat sich aber jetzt den Arm gebrochen und der wurde ja auch Europameister und dem hätte ich auch zugetraut, das Ding jetzt zu gewinnen. Der hatte Wahl jetzt nicht dabei. Deswegen sah es dann jetzt auch nicht ganz so gut aus wie aus deutscher Sicht. Aber wenn man im Hinterkopf weiß, okay, wir hätten einen, der hat das Ding wahrscheinlich gewonnen. Da kommt einer nach, der richtig was drauf hat. Dann denke ich, sind da alle entspannt. Gewonnen hat ein Franzose, wer auch sonst. Also ich glaube, bis kurz vorm Ziel war ein Franzose noch auf Platz 3. Also die sind da echt wieder enorm stark. Brite auf 2, ein Chilene auf 3. Genau, und dafür hatten wir bei den Frauen dann auch wieder ein sehr erfolgreiches Rennen aus unserer Sicht. Da hat auch wieder eine Französin gewonnen, also auch mit einem krassen Schlussspurt, hat diese Fanny Salay, die Ungarin, die noch so jung ist, abgestellt. Und dritte wurde tatsächlich eine Slowakin, die ganz knapp auch noch eine Französin wieder überholt hat. Also man sieht, die Franzosen sind da einfach auch wieder in jeder Altersklasse enorm stark. Und dann aber aus unserer Sicht sehr erfreulich auf Platz 5 die Carlotta Bülk, die hier in Nürnberg auch trainiert, und auf Platz 6 Chiara Reckmann, die auch bis dieses Jahr in Nürnberg war und vor ein paar Monaten in die USA gegangen ist zum Studieren. Also das waren echt zwei Top-Rennen auch von den beiden. Genau, und auch dort ist eine Gruppe durchgekommen. Also die waren zu fünf Mädels vorneweg. Und ich glaube, da hat man dann schon gesehen, okay, wo geht's Sonntag hin bei den Männern und Frauen? Wahrscheinlich wird das Schwimmen sehr, sehr wichtig sein, eine Gruppe sich etablieren und daraus dann der Sieger hervorkommen. Und ja, so war es dann eigentlich auch Sonntag in beiden Rennen, sowohl Frauen als auch Männern. Ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an, weil da bin ich auch, habe ich mir nicht gegeben, weil es war ja schon um 5.45 Uhr. Bin aufgestanden zum Männerrennen, wollte halt Henry sehen und dann sagen die im Stream auf einmal so, ja, Lisa Tetsch hätte jetzt heute auch noch nicht gedacht, dass sie Weltmeisterin wird. Und ich war so, was? Lisa hatte noch eine Chance, Weltmeisterin zu werden. Und dann habe ich auch kurz die Ergebnisse gecheckt, gesehen, dass sie gewonnen hat und dass Beth Potter 16. wurde und Beaugrand ausgestiegen ist. Und auf einmal ist Lisa halt Weltmeisterin. Also komplett krass. Shoutout an unsere erste deutsche Triathlon-Weltmeisterin auf der Kurzdistanz.
Absolut. Ach krass, ist es die erste? Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Doch, ich glaube schon.
Ach, krass.
Also davor hatten wir nur Daniel Unger durch das Eintagesrennen. Aber die Serie hat noch niemand aus Deutschland gewonnen.
Ja, stimmt. Ja.
Frodo war ja mal ganz kurz davor.
Genau, 2012. Nee, noch 2011. Dann 2011. War Frodo 2010. Dann war ihm kalt in Budapest. Ja. Und Anna hatte ja Ähnliches in London.
Kalt.
Genau, Anne war Vize-Weltmeisterin mal.
Ja, und nee, war sie Vize, aber sie war auch so krass souverän vorne. Und dann war London und dann hat sie so das Schwimmen extrem weit hinter der Spitze absolviert und ist dann mit Anja knapp hinterher gefahren. Und da hat sie es, also eigentlich war der Titel schon eingeplant. Also die war richtig weit vorne. Und ich meine, die ist dann halt auch mit einem No-Show oder weiß ich, mit keinem Resultat dann am Ende Vize-Weltmeisterin geworden, meine ich in dem Jahr.
Und Steffen Justus war auch mal, der Vollständigkeit halber, ich glaube, der war auch mal Vize-Weltmeister.
Ja, an der Gold Coast, ja, da waren relativ viele. Da war 2009, war an der Gold Coast ja auch das Finale. Das war das erste Jahr in der Serie. Ah, nee, da ist Mikey ist Dritter geworden in dem Jahr.
Mhm.
Dann war Budapest das Jahr später mit Frodo. Und da ist Schmatzel Zweiter geworden und dann Vize-Weltmeister geworden. Genau, das war das Jahr drauf. Das war so. Ja, ich meine, das war ja noch so meine aktive Zeit.
Ja.
Und es war so gefühlt, alle haben über Frodo gesprochen und Schmatze ist Vize-Weltmeister geworden. Also das war schon krass dann halt, ne?
Ja.
Ja. Ja, und seitdem halt Anne noch, oder hat noch mal jemand eine Medaille gewonnen irgendwie? Also in der Serie auf jeden Fall meine ich nicht.
Boah, ich glaube nicht, nee. Also halt, wir hatten ein paar Weltmeistertitel auf der Mixed, in der Mixed Relay.
Hatte mal Laura Stück irgendwie, jetzt. Hatte Laura mal irgendwie in der Serie mal ein Podest?
Boah, ich glaube nicht. Oder mal zweit, oder mal, war sie mal zweite oder dritte? Nee, ich glaube, nee.
Also auch in der Serie nicht?
Ich glaube nicht. Vielleicht mal dritte, aber müsste ich jetzt kurz nachgucken.
Also ich weiß, Lena, auf jeden Fall, Lena Meissner ist mal im Finale, glaube ich, auf dem Podest gewesen.
Lena war im Grand Final mal dritte, ja. In Abu Dhabi. Aber ja, also auf jeden Fall verrücktes Rennen bei den Frauen im Grand Final an der Gold, an der, an Wollongong. Und letztendlich dadurch, dass Beaugrand ausgestiegen ist und Beth Potter 16. wurde und das Grand Final eben so viele Punkte gibt, ist Lisa dann noch Weltmeisterin geworden nach ja schon einem sehr guten Saisonstart. Also wer sich erinnern kann, Abu Dhabi war sie, hat sie ihr erstes Rennen gewonnen mit deutschem Podium vor Laura und Lina. Und ja, dass sie jetzt am Ende nochmal so zurückkommt nach den letzten nicht ganz so erfolgreichen Rennen, war echt krass. Und
ich weiß noch genau, wie wir nach Fréjus, glaube ich, war das, wo sie irgendwie neunt oder sowas war und einfach, ja, stabil, aber einfach nicht in der Weltspitze performt hat, in der absoluten Weltspitze. Wo du noch so meinst, ja, aber Lisa, da weiß man auch leider immer nie so genau, weil sie jetzt auch nicht viel kommuniziert und so. Hey, und ich würde so gerne mal ein bisschen mehr Hintergründe erfahren. Sie wohnt ja auch in Darmstadt. Ich sehe sie sehr regelmäßig beim Schwimmen. Also wenn ich in Darmstadt bin, dann sehe ich sie eigentlich fast jeden Tag beim Schwimmen. Aber ja, wir schwimmen halt nicht zusammen. Letztens habe ich mich ja tatsächlich mal ein bisschen mit ihr unterhalten nach dem Training. Da hat sie auch schon halt auch so ein bisschen erzählt. Überraschend viel auch erzählt, auch so ein paar Details. Deswegen will ich die jetzt nicht hier sagen, so, aber sie, also man kann sagen, sie hat sau viel in Schwimmen auch investiert und macht sich da halt echt viele Gedanken, wie sagt es auch bereit, neue Wege zu gehen und sowas. Und ja, es wäre echt mal spannend, da mit ihm ausführlicher drüber zu reden, weil man muss halt sagen, also sie hat einen Riesensprung gemacht, gerade halt im Schwimmen. Jetzt hier als Vierte mit aus dem Wasser, da halt war sie mit in der Frontgroup, hat auf dem Rad, ja, nicht viel gearbeitet, aber so ist halt ihre Taktik und ist ja auch nicht verboten, da halt dann nur mitzufahren, und letztendlich muss man sagen, ja, alles richtig gemacht, weil dann war sie die stärkste Läuferin. Aber ja, bei den Frauenrennen war ich natürlich, also am Sonntag war ich natürlich den ganzen Tag an der Strecke und habe mir alle Rennen komplett reingezogen. Und das war wirklich komplett wild. Also du hast halt dann, ich hatte dann mein komplettes Datenvolumen halt für den Stream aufgebraucht und wir standen dann so mit 10 Leuten halt alle um mich rum, um mein Handy. Und auf einmal geht wieder eine hoch und wieder eine hoch und dann feuerst du halt auch parallel an und guckst dann wieder aufs Handy und auf einmal ist dann Beth jetzt auch noch weg, nachdem Cassandra halt schon weg war. Und also das war so geil anzugucken, wirklich komplett wild. Und dann meinen auch so die Briten zu mir, ja, wie Lisa, wie die gewinnt jetzt? Und also keiner konnte es halt so richtig fassen. Und zwar für alle einfach komplett überraschend. Und Lisa sah ja auch komplett überrascht aus dem Ziel.
Aber ja, damit hätte auch wirklich keiner gerechnet. Aber Mika, wir haben ja schon kurz geschrieben, da merkt man einfach wieder, wie dieses, also bei dem Grand Final geht es halt echt einfach um viel. Es ist zwar nicht extrem krass, aber es gibt bei normalen WTCS 1000 Punkte, beim Grand Final 1250. Aber was halt das Krasse ist, es zählt auf jeden Fall in die Wertung. Also bei allen anderen Rennen davor ist ja wie bei dir, du kannst immer jokern oder wenn du einmal verkackst, dann ist es nicht ganz so schlimm, weil du vielleicht noch eine andere Chance hast, um das einzubringen. Aber das Grand Final zählt halt auf jeden Fall in die Wertung. Das heißt, du kannst dich davor einfach nur in eine gute Position bringen, eine gute Stellung einnehmen, aber dort musst du halt auf jeden Fall liefern. Und wenn du dort nicht lieferst, sind eigentlich die ganzen Erfolge von davor auch nicht so viel wert, weil wenn du halt Zwölfter wirst und einer gewinnt, der das ganze Jahr lang immer 3, 4 Plätze hinter dir war, dann überholt er dich halt. Also es ist schon eigentlich verrückt, aber natürlich auch super geil im gleichen Moment. Also für die Zuschauer und für die ganze Spannung ist es natürlich cool, aber für die Athleten ist es schon hart.
Ja, aber ich habe das Rennen auch nicht gesehen, ich habe aber danach diese Übersicht gesehen, wo Lisa gesehen, also die hat ja relativ souveränen Punktevorsprung dann am Ende gehabt. Das sind ja irgendwie 300, 400 Punkte. Und dann habe ich mir mal genau dieses Punktesystem angeguckt. Was interessant ist, bei Lisa zählt noch nicht mal der erste Platz von Dubai mit rein, weil es weniger Punkte gab wie in den Kurzdistanzrennen.
Ja, und das ist nur, weil da noch nicht das aktuelle Ranking gegolten hat. Das
war okay, so, also ist mega verwirrend. Also zumindest sie hat dieses Jahr ein Rennen gewonnen in der Serie, was am Ende, und sie hat ja kein anderes Rennen gewonnen, jetzt mit Ausnahme vom Finale, was nicht in das Ranking reingezählt hat. Und was halt auch nochmal brutal ist, also zudem, dass halt die Punkte auch zählen, ist halt der Abstand zwischen den Platzierungen. Also gefühlt, der Sieger kriegt ja 1250 und der achte Platz kriegt 300 Punkte oder sowas oder 400 Punkte. Also wenn du so einfach so, wenn du so diesen Switch siehst, musst du wirklich sagen, und irgendwo ist es ja auch geil, ich meine, bei den Männern war es jetzt irgendwie so ein Clean Sweep, aber da war es ja ähnlich auch mit Henry, ne? Also der war ja bis Kilometer 8 noch auf Platz 2, dann wird er von drei Leuten überholt und ist jetzt Vierter, glaube ich, insgesamt gewesen. Aber wenn du dir dieses Tableau siehst, denkst du dir so, oh krass, das sind ja auch irgendwie 400 Punkte nach vorne oder so, 300 Punkte zu Platz 3. Also es ist ja jetzt, fühlt sich erstmal nicht knapp an, aber es macht dann so einen großen Unterschied, und eigentlich ist es dann schon wieder dieses One-Day-Event-Charakter, ist halt schon auch irgendwie was Geiles, weil dann passiert halt irgendwie sowas, was jetzt auch irgendwie passiert ist, oder sowas ist dann überhaupt möglich, weil es wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn es jetzt einfach, es ist ein Grand Final, da gibt es 25% mehr Punkte, und aber eigentlich gibt es gar keine Möglichkeit so richtig, dass sich nochmal alles verschiebt.
Ja, also das hast du absolut gegeben dort, also ich meine, da hast du halt dann genau nicht das, wo Mika sagt, ja, lieber safe spielen und keine Faxen machen, wenn du es halt dort, wenn du wirklich Weltmeister werden willst oder Podium, dann musst du halt so ein bisschen was riskieren. Und das hast du auch im Männerrennen dann eigentlich ganz gut gesehen, um da jetzt den Switch hinzubekommen.
Ich hätte jetzt gedacht, PTO, double the points.
Genau.
Über Katar.
Doppelt oder nicht. Ja gut, aber immerhin, da sind es 1000, also sind es 150%.
Ah ja.
Aber das reicht nicht.
Und es geht aber auch safe nicht in die Wertung.
Aber
das geht, ja nee, jetzt mit Hayden nicht.
Ja.
Aber es geht safe in die Wertung. Ja, wobei mit, hey, ja, also DNFen darf er nicht, nee, das stimmt schon.
Ja, aber ja, okay, das Problem, was du bei der PTO-Distanz hast, ist, dass halt die Leistung am Ende super wenig Taktik ist, sondern es ist einfach die,
ja,
und die Renndynamik halt auch.
Der Stärkste,
also die, genau, ja, also jetzt bei der Kurzdistanz geht halt so eine Gruppe vorne durch, und zum Beispiel jetzt Hidalgo hat sich entschieden, hinten zu taktieren und nicht mit in der Führung zu fahren, weil er dachte, vielleicht kommt es wieder zusammen, und dann hätte er in einem Lauf den Hauser schlagen können. Aber in der PTO, da mit der 20-Meter-Regel, da fährt halt jeder sein Ding, was er drauf hat. Und dann hast du wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis wie beim, die ganze Saison. Weil das einfach die ganze Saison dann halt schon, jeder ist für seine eigene Leistung verantwortlich. Es passieren kaum Sachen, die unvorhersehbar sind. Du musst halt natürlich im Training alles richtig machen. Aber das machen die meisten Leute, weil das Know-how einfach dafür zu groß ist überall. Und dann hast du halt jetzt nicht so kranke Überraschungen. Und jetzt bei der Kurzdistanz war es halt so, also Matt Hauser, der ist losgeknallt, der wollte unbedingt diese Separation im Schwimmen haben.
Ey, da, also das war es doch so geil, wie der losgeschwommen ist, Alter.
Ja, also das, muss
also das ist wirklich, das,
der pflügt durch die Wellen.
Das ist abartig. Ich habe den ja in der Gold Coast schon im Becken schwimmen sehen.
Hm.
Und das war auch schon krass, aber ja, also im Becken sieht es halt einfach nicht so geil aus, jetzt zum Beispiel wie bei Henry. Und noch nicht so schnell, aber wenn der halt im Open Water und, oh, Alter, ist so geil aus, dieser Takeout-Speed. Und der Turnover von dem, Junge.
Ja, der macht bam, bam, also bam, 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 bam. Und kommt da halt direkt weg. Hidalgo war noch an seinen Füßen an der ersten Boje und dann hat sie ihn auch ein bisschen aufgestellt, weil eigentlich war der Hidalgo in der Prime Position, also Zweiter in das Grand Final gegangen. Du hast ihm ja noch den Red Bull-Helm überreicht hier. Also Hidalgo jetzt auch bei Red Bull. Vilasa war auf Platz 3 und die beiden waren eigentlich so die Matt halt gefährlich werden konnten. Und er wusste, wenn er es im Schwimmen halt richtig hart macht, dann könnte vielleicht Vasco Vilasa nicht dabei sein. Womit er, glaube ich, nicht gerechnet hätte, wäre, dass er auch Hidalgo droppt. Weil der Hidalgo musste dann wirklich eine Lücke aufgehen lassen und auf der zweiten Runde stand es dem echt ein bisschen drin. Also der hat echt Position kassiert und das Schwimmen war so dynamisch und mit Positionswechseln, also es war richtig geil anzugucken. Die hatten auch so Kameras an den Bojen, also einfach so Kameras, die im Wasser waren, die teilweise unter Wasser, teilweise über Wasser gefilmt haben. Also das habe ich richtig gefeiert. Und letztendlich hat sich dann Hauser abgesetzt, zusammen mit dem Crociani, der ja auch so ein Überschwimmer ist, der Italiener. Und Henry hat sich die ganze Zeit in Position 4 gehalten, also der hat es auch einfach wieder krass gemacht. Ist dann als Dritter aus dem Wasser, glaube ich. Und dann war noch Dorian Conny dabei, Chongo Lehmann, Chase McQueen und wen hatte man noch? Der Thiago Silva, der Portugiese.
Silva, genau.
Genau. Und dann war das aber eigentlich schon die Spitzengruppe und dann war der Cut. Und dahinter kam dann erst mit 30 Sekunden Abstand eigentlich so richtig die Nächsten, wo ich mir schon dachte, okay, krass, richtig große Abstände nach dem Schwimmen. Und vielleicht jetzt geht die Separation durch. Und dann ist innerhalb der ersten Runde der Vorsprung aber echt krass kleiner geworden, weil Vasco Villasa halt übelst heftig angefahren ist. Der hatte dann aber halt das Problem, dass noch 20 andere Jungs dabei waren und vorne waren die halt nur zu sechst oder zu siebt. Und Henry, ja, hat seine Radstärke ausgespielt und es gibt immer so einen Kipppunkt eigentlich auf der Kurzdistanz. Wenn du in den ersten Runden die Lücke nicht schließt, dann läuft die Tendenz eigentlich eher gegen dich, weil dann ist halt so eine große Gruppe, das denkt dann jeder, er ist schlauer als der andere, legt halt ein bisschen die Beine hoch, denkt, ja, okay, vielleicht opfert sich vorne jemand auf, der halt das Rennen gewinnen will und ich werde hier mitgezogen. Cheppe war auch, hatte ein schlechtes Schwimmen, ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Also Cheppe Kandel leider weit abgeschlagen hinten gewesen mit Hayden Wild und so und konnte da nicht mithelfen und dann ging halt auf einmal die Lücke auf nach drei Runden. Also dann wurde es aus 20 Sekunden wurden 25, dann 30, dann auf einmal 40 und letztendlich sind die mit 55 Sekunden abgestiegen.
Ja, glaube ich. Ja, es war teilweise über eine Minute und dann in der letzten Runde, wenn dann die Positionskämpfe losgehen, jeder will als Erster vom Rad steigen, dann wird es nochmal doch ein bisschen schneller, aber da haben die dann vielleicht drei Sekunden aufgeholt. Und von daher kein Riesenunterschied mehr. Und es war auch spannend zu sehen, so, ich meine, Vasco, Miguel und der Cantero, alles jetzt halt auch nicht die stärksten Radfahrer. Und wie Simon schon sagte, Miguel ist das eigentlich schon von Anfang an ganz hinten, wirklich ganz, ganz hinten drin.
Bei dem dachte Vasco ich mir halt wirklich...
Vasco hat es am Anfang noch mal ein bisschen probiert. Aber ja, da haben die es halt quasi aufgegeben, mehr oder weniger da schon. Und dann halt komplett die Beine hochgenommen. Und wie gesagt, wieso sollte dann wer anders, außer vielleicht ein Teamkollege von denen arbeiten? Aber das war jetzt da halt auch nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob es nicht geplant war oder ob die nicht konnten. Also Miguel hat jetzt da gar keinen dabei. Die Spanier sind jetzt nicht dafür bekannt, die stärksten Radfahrer zu sein. Und Vasco hat halt vorne den Silva sitzen. Da wird jetzt auch kein anderer Portugiese dann hinten.
Ja, Batista hat ihnen noch ein bisschen geholfen am Anfang, Ricardo Batista.
Aber der fällt jetzt halt auch nicht in Lücke auf Henry vorne zu.
Nee, also das Problem ist halt, auf dem Kurs ist Henry halt auch zu stark und auch so Matt Hauser, der rollt gut. Die bringen halt viel Power auf die Pedale und können alle Radfahren. Dann haben die wahrscheinlich noch ein bisschen Motorradvorteil und hinten war halt keiner mit der Konsequenz, mit der du eigentlich fahren musst, wenn du Weltmeister werden willst. Also Vasco hat es, wie gesagt, am Anfang probiert, war halt dann irgendwann alleine. Also das ist eigentlich typisch so, das hatte ich auch schon ganz oft, dass ich dann mit einer der Stärksten war in der zweiten Gruppe so drei Runden richtig hart gefahren bin, die Lücke aber nicht zubekommen habe, sondern halt immer gleich geblieben ist. Und irgendwann musst du dich halt auch ein bisschen erholen, weil du halt konstant über der Schwelle fährst. Und wenn du dann hintergehst, als einer, der vor die ganze Zeit die Arbeit gemacht hat, dann schläft das Tempo halt ein. Weil jeder sich denkt, ja okay, wenn der jetzt nicht fährt, der ist ja gerade die ganze Zeit gefahren, dann wird es wohl nichts mehr. Und so ist halt dann die Gruppe vorne abgestiegen und Matt Hauser eigentlich souverän zum Sieg gecruised. Und ja, war schon geil, also irgendwie dort zu Hause auf Home-Turf. Da gewinnt er das Rennen mit einem Clean Sweep, wie Nils schon gesagt hat. Also alle Rennen, die in die Wertung eingingen, gewonnen dieses Jahr. Auch das erste Mal in der Geschichte von der WTS-Serie. Und dann war es, also ich weiß, die Folge hat hier schon Überlänge, aber ist noch kurz, war es echt nochmal spannend, weil Henry ist dann ganz lang so auf zwischen Position 5 und 7 gelaufen und war aber vor Vasco und Hidalgo. Und wenn noch drei Jungs zwischen ihm und den beiden gewesen wären, hätte er Vize-Weltmeister werden können. Aber hinten raus hat der Hidalgo nochmal richtig aufgedreht und auch Vasco. Und die sind leider noch an ihm vorbeigezogen. Und damit hat Hidalgo sich dann den zweiten Platz gesichert. Cruciani wurde mit einem starken Lauf Zweiter aus der Spitzengruppe. Cantero ist von hinten der schnellste gewesen auf Platz 3. Und Vasco hat im Schlusssprint noch gerade den fünften Platz, glaube ich, gesichert. Und damit Henry
noch Zweiter 4. geworden.
Ja, genau, Cantero Zweiter.
Ja.
28,53.
Ja,
das ist schon. Also, ja, bei denen weiß ich die Länge nicht, die haben wir leider nicht erfahren. Aber so oder so. Und die mussten jetzt nicht ganz so den Berg. Die hatten nicht so viele Höhenmeter pro Runde wie wir. Aber die hatten trotzdem noch dieses steile Stück da. Und bei denen war es nochmal windiger. Und boah, also wie der da hochgerannt ist, ey, das war echt krass. Du hast halt so Matt Hauser, so pure, so rohe Gewalt, pure Power. Und dann halt Cantero, der halt irgendwie 20 Kilo weniger wiegt oder so,
geflogen.
Ja, gerast. Ist wirklich, ja, wirklich, wirklich beeindruckend, das so halt so einen Meter daneben zu stehen.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Und Cantero auch noch U23 tatsächlich. Dieses und nächstes Jahr, glaube ich. Also der ist auch noch verdammt jung. Aber ja, war ein geiles Rennen. Henry wird am Ende Achter, glaube ich.
Ja.
Auch ein super Resultat. Natürlich im Vergleich zu seinem Sieg und seinem zweiten Platz jetzt ein bisschen schlechter, aber man darf auch nicht vergessen, wo der herkommt, wenn man sein letztes Jahr sieht und auch was der für einen Trainingsumfang hat im Vergleich zu den anderen Jungs. Also ja, gib Henry noch ein paar Jahre und ich glaube, Richtung LA wird der schon richtig, richtig gefährlich und gut. Ja, auf jeden Fall cooles Rennen zum Abschluss der Serie.
Ja, geil. Und natürlich vierter Platz Gesamtserie, ne?
Ja.
So viel geht auch nicht mehr.
Nee, also echt krass, genau. Ja, gut. Jungs, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf, oder? Reicht für heute?
Ja, also wir haben ja noch einen Punkt, den verschieben wir auf nächste Woche.
Ja, stimmt.
PTO ist nächstes Jahr schon an neuen Standorten. An neuen Standorten. Nee, doch. 4+4+1. Er hat 9 Standorte, aber jeweils an 4 Standorten oder 4-mal Männer, 4-mal Frauen lediglich ein Geschlecht am Start. Und dann im Finale ist das einzige Rennen, wo beide Geschlechter am Start sind. Das wurde die Woche auch noch announced. Lasst mal da nächste Woche genauer drauf eingehen. Heute machen wir einen Deckel drauf. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt bis zur nächsten WM? Gefühlt sind hier Championship Season, eine WM nach der anderen. Wann ist 73 WM? In 2 Wochen? In 3 Wochen?
Ich glaube noch ein bisschen. Drei Wochen?
Zweieinhalb.
Ja, zweieinhalb.
Das eine Woche vor Dubai.
Ja, also okay. die WM-Wochen gehen weiter.
Ja, also haben wir nächste Woche mal ein bisschen zum Durchatmen und zum Labern.
Genau,
nächste Woche. Müssen wir kein Ergebnismanagement machen.
Genau, nächste Woche machen wir dann PTO-Entwicklung in 60 bis 90 Minuten. Genau, Politikfolge.
Ja.
Und heute machen wir das Ding zu. Ja, war mir eine Freude. Vielen Dank, Mika, für die ganzen Insights aus Australien. Vielen Dank, Simon, für deine Insights aus Deutschland, Nürnberg.
Ja, genau.
Und
gut.
Genau. Starten wir mal hier in unsere schöne Herbstwoche. Ich habe Urlaub, von daher werde ich ja auch ordentlich am Trainieren sein. Vielleicht mache ich mal wieder Intervalle. Habe ich mir auch mal vorgenommen am Wochenende.
Berichte ich nächste vornehmen. Woche.
Genau, ich muss ja hier so ein bisschen, wie soll man sagen, persönlichen Druck aufbauen.
Ja.
Ich berichte ja nächste Woche, ob ich mich auch mal angestrengt habe.
140 Kegels zu schlagen von meiner Laufwoche letzte Woche.
Ja, okay, so viel. Dann muss ich ja jetzt gleich laufen gehen. 140 sind ja 20 pro Tag. Okay, das wird schwierig. Boah,
ist schon stabil.
Da kann ich direkt nächste Woche meinen. Da kann ich jetzt schon einen MRT-Termin für nächste Woche buchen.
Ja, ich nehme mir heute auch mal frei. Also Montag heute ist mal lauffrei.
Aber weiß ja Simon, man wird ja nicht im Training stärker, sondern in der Zeit danach.
In der Pause wächst der Muskel.
Genau, so sieht's aus.
Weiß doch jeder. Gut, also meine Freunde, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.